Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, des Podcasts der Leipziger Scientists for Future, heute mal nicht aus dem Studium, sondern aus dem Konzeptwerk Neue Ökonomie und zwar mit Nina Treu. Hi Nina.
Hi.
Erstmal zu dir. Wer bist du? Was führt dich hierher oder führt uns zusammen?
Ja, ich bin Nina Treu, ich bin 39 Jahre alt, stimmt gar nicht, 38 Jahre alt, bin da in der Altersgruppe. Ich arbeite beim Konzeptwerk Neue Ökonomie, das habe ich mitgegründet, 2011, bin da schon sehr lange und arbeite da zu verschiedenen Themen rund um eine neue Wirtschaft, die sozial, ökologisch und demokratisch ist. Ganz viel zu Postwachstum, sozial-ökologischer Transformation, Utopien. Und in diesem Zuge habe ich jetzt ein Dossier veröffentlicht, was dich angesprochen hat und darüber werden wir heute sprechen.
Genau, gehen wir nochmal den Schritt zurück. Vor das Dossier, dieses Konzept Neue Ökonomie, das schon ein bisschen erklärt, so wie sind denn da bei euch die Strukturen, wer ist das so verbunden, welche Größe habt ihr, welchen Einfluss habt ihr, wenn du da ein bisschen was zu sagen kannst.
Ja, also das Konzeptwerk Neue Ökonomie, wie schon im Namen steckt, steht für neue Wirtschaft, von allen, für alle, ökologisch und sozial. Und unser Ziel ist, junge Menschen, aber nicht mehr ganz junge und junge Bliebene, zu begeistern, sich für eine neue Wirtschaft zu engagieren. Wir sitzen hier in Leipzig-Plagwitz, haben ungefähr 25 MitarbeiterInnen und es gibt es seit 2011. Und wir machen viel Bildungsarbeit und Bewegungsarbeit, nennen wir das. Also wir machen Seminare, Workshops etc., also viel Bildungsarbeit und verbinden uns mit sozialen Bewegungen, vor allem mit der Klimagerechtigkeitsbewegung und versuchen so ein Brückenglied zu sein zwischen Wissenschaft, Bewegung und Menschen, die das noch werden wollen und der Politik.
Okay, und der Wirtschaft dann auch?
Also unser Verständnis von einer neuen Wirtschaft ist eher, dass wir ganz viele gesellschaftliche Strukturen verändern müssen. Das heißt, wir haben eher so ein politisches Verständnis von der Wirtschaft. Wenn Unternehmen interessiert sind, anders zu wirtschaften, sind wir da im Kontakt. Aber wir sind keine Unternehmensberatung oder arbeiten nicht mit der freien Wirtschaft zusammen.
Okay, also nicht so diese, ich sage jetzt mal FDP-Seite, die Wirtschaft steht über allem und die Gesellschaft muss sich danach richten, sondern vielleicht eher umgedreht gedacht.
Genau, das könnt ihr sogar in unserem Logo auch erkennen. Also es gibt so ein Dreifach-Logo, außen ist die Sphäre der Welt, die ist grün. Also wir haben die planetaren Grenzen, innerhalb derer, auf dieser Erde, das sind unsere Ressourcen. Auf diesem Planeten leben Menschen, die geben die Regeln und innerhalb dessen ist die Wirtschaft sollte den Menschen dienen und die ökologischen Grenzen respektieren. Weg von dem, die Wirtschaft ist total groß, zerstört die Lebensgrundlagen und dient dem Profit statt den Menschen.
Ja, ist ein guter Punkt, dass die Wirtschaft die ökologischen Grenzen respektieren muss, weil sonst werden die ökologischen Grenzen ja den Menschen nicht mehr respektieren. Genau. Aber gut, das würde jetzt zu weit führen. Kommen wir zu dem Dossier. Also es ist ein Dossier für die Arbeitszeitverkürzung. Was war denn da der Impuls, die Grundidee?
Das Dossier zur Arbeitszeitverkürzung ist Teil von einem Projekt, was sich Bausteine für Klimagerechtigkeit nennt. Wir arbeiten im Konzeptwerk schon sehr lange zur Klimagerechtigkeit, verschiedenen Ansätzen. Und eine Sache, die immer wieder zu hören bekommen ist, ja, klingt ja ganz gut, eure großen Würfe, die Transformation, aber wie kommen wir denn dahin? Und es fehlen sozusagen politisch ambitionierte, irgendwie noch umsetzbare Maßnahmen dazu. Und in dem Rahmen haben wir dieses Projekt Bausteine für Klimagerechtigkeit erarbeitet und uns überlegt, was wären für uns denn Bausteine, die hin zu so einer sozial-ökologischen Transformation gehen würden, die groß sind. Und da haben wir uns auf Arbeitszeitverkürzung geeinigt, aber auch sozial-ökologische Steuerreformen, progressive Energietarife, autofreie Innenstädte, eine Bodenreform und Klimaschulden und Reparationen.
Okay, wir bleiben heute mal bei der Arbeitszeitverkürzung. Also wie kam es vielleicht dazu, dass diese Arbeitszeitverkürzung ist da ein relevanter Faktor?
Ja, also für die Wirtschaft und für das Verhältnis von Arbeit und Kapital im Kapitalismus ist die Frage, wie viel müssen Menschen arbeiten, zu welchen Bedingungen und zu welchem Lohn, zu welchem Entgelt, die ganz zentrale Konfliktfrage. Also da geht es um gesellschaftliche Verteilung eben von unserer Zeit und unseren Ressourcen, aber auch von ökologischen Ressourcen. Und wenn wir über das Gute von einer Postwachstumsgesellschaft sprechen, dann arbeiten wir auch ganz viel mit dem Konzept Zeitwohlstand. Also es geht nicht so sehr um materiellen Wohlstand, sondern es geht darum eigentlich, was können wir mit unserer Zeit anfangen? Das, also die Frage von, für was ist eigentlich Arbeit? Was wollen wir mit unserer Zeit machen? Zeitwohlstand spielt schon ganz lange eine Rolle. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt für Arbeitszeitverkürzung. Und dann die Grundthese ist natürlich für unsere Postwachstumsperspektive, wir produzieren und konsumieren viel zu viel. So, wenn wir diese Produktion runterfahren wollen, wird das heißen, es wird weniger Arbeit in diesen Branchen sein. Wenn wir aber weiter wollen, dass Menschen in der Arbeitsgesellschaft guten Lohn verdienen und auch Sinn aus ihrer Arbeit beziehen, müssen wir diese Arbeit anders verteilen. Es gibt Branchen, in denen ist viel Arbeit da, ist aber zu wenig Arbeitskräfte. Und wenn wir diese Umverteilung gut organisieren wollen, dann ist kollektive Arbeitszeitverkürzung ein sehr guter Schritt dahin.
Und vielleicht auch, also kann man das wieder, wir sehen ja gerade in den Krisen, Corona, jetzt auch wieder mit Ukraine-Krieg, also diese Debatten, die in Deutschland geführt werden, es kommt ja immer mehr so diese Ablehnung überhaupt unserer Gesellschaft auf. Würdest du das da auch so ein bisschen verknüpfen und sagen, okay, also wenn jetzt diese Gesellschaft, die ja eine wirkliche Arbeitskapitalgesellschaft ist letztlich, also kapitalistische Gesellschaft ist, den Leuten mehr Luft zum Atmen lässt, dass dann auch wieder mehr Zuwendung zur Gesellschaft resultieren würde?
Ja, ich glaube auf jeden Fall ein ganz wichtiger Grund, warum Leute überfordert sind von der Welt und dann auch vielleicht populistische Botschaften anfällig sind, ist, weil wir eine Flut an Informationen haben, aber eigentlich nicht genügend Zeit, die für uns zu sortieren und nicht genügend Räume, in die wir die gemeinsam sortieren können. Also mir hilft das total. Ich höre irgendwas, denke mir, das ist ja irgendwie komisch und rede da mit jemandem drüber, dann kann ich das für mich schon viel besser einordnen. Uns fehlen ganz viele solche Räume, wo wir uns nicht gleich fest engagieren, also es ist nicht gleich der Raum in der Partei oder in dieser politischen Gruppe, wo ich bin, sondern einfach, wo ich mich mit Freundinnen, Leuten locker austauschen kann. Und wenn Leute mehr Zeit haben, haben sie halt viel mehr Möglichkeiten, in solche Räume zu gehen und genau, sich in einen demokratischen Austausch zu begeben und dann als nächsten Schritt auch sich demokratisch zu engagieren und in diesen Prozessen, die wir da machen wollen mit dem sozial-ökologischen Umbau, auch im Endeffekt mitzugestalten.
Also verknüpfen wir mehr Zeit, dann auch Begegnungsräume letztlich,
genau,
die das füllen.
Ja, also wir haben auch einen ganz ausführlichen Teil, wir werden eigentlich profitieren, vielleicht kommen wir danach noch hin. Und da ist auch zum Beispiel ganz wichtig, Sportvereine profitieren total von mehr Arbeit, von weniger Arbeitszeit. Weil die haben ja ganz viel ehrenamtliches Engagement. Also wer sind denn die ganzen TrainerInnen und wer sind auch die ganzen Leute, die die Menschen dahin fahren, die die Events organisieren? Natürlich Eltern würden ganz stark profitieren, die jetzt einen Konflikt haben zwischen Arbeit und Familie. Da kommen wir gleich noch zu, aber ganz spannend, ne? Dass so dieses ganze Ehrenamt lebt ja auch davon, dass Menschen freie Zeit haben.
Kommen wir erstmal kurz dazu, wer sich an diesem Dossier überhaupt beteiligt hat.
Ja, also die ganzen Bausteine für Klimagerechtigkeit erstellen wir in Workshops mit Menschen, die dazu eine Expertise haben. In dem Fall für Arbeitszeitverkürzung war das zusammen mit GewerkschafterInnen, WissenschaftlerInnen und FeministInnen. Da haben wir es erarbeitet in einem Workshop und dann noch einen gemeinsamen, also nicht einen gemeinsamen Schreibprozess gehabt, aber einen gemeinsamen Denkprozess für diesen Schreibprozess. Und gemeinsam veröffentlicht haben wir das jetzt mit ATTAC, dem Institut für Solidarische Moderne, sanktionsfrei und 350.org.
Was hat jetzt Feminismus mit Arbeitszeitverkürzung zu tun?
Ja, total viel. Weil, also wenn wir über Arbeit sprechen, denken die meisten Menschen an Lohnarbeit. Aber die denken nicht daran, dass ganz viel Arbeit ja Sorgearbeit ist. Also die Sorge um Ältere, Kranke, Jüngere, Menschen, die besondere Bedürfnisse haben, um uns selbst und auch Hausarbeit. Und diese Arbeit wird in unserer Gesellschaft noch mehrheitlich von Frauen und Flinters geleistet. Das, was wiederum dazu führt, dass 59% der Frauen, die arbeiten, arbeiten in Teilzeit, aber nur 12% der Männer. Klar, wenn ich mehr Lohn arbeite, habe ich weniger Zeit für Sorgearbeit. Es gibt Gesellschaften, zum Beispiel in Skandinavien, da ist es viel angeglichener. Also da arbeitet insgesamt weniger gearbeitet, die 40-Stunden-Woche ist nicht mehr der Standard, aber die Sorgearbeit ist dafür viel ausgeglichener. Genau, deswegen, also Geschlechtergerechtigkeit und Lohnarbeitszeit hat total enge Verknüpfungen.
Naja, und auch natürlich dann dieses Ding, dass dadurch, ich sag's jetzt mal sehr verkürzt, dadurch, dass die Frau zu Hause aufs Kind aufpasst, hat der Mann mehr Zeit zu arbeiten. Und dann natürlich wieder mehr Arbeitszeit, die dann letztlich auch wieder den Kindern an einem Elternteil verloren gehen.
Genau. Und de facto ist es ja so, dass die meisten Frauen auch arbeiten. Also sozusagen, dass die wirklich ihr ganzes Leben daheim zu Hause bleiben, ist ja gar nicht mehr das Erwerbsmodell. Aber dass die Frauen eben dann sozusagen die Zweifachbelastung haben und die Männer nicht, 94% der Männer, die minderjährige Kinder im Haushalt haben, arbeiten in Vollzeit, aber nur 34% der Frauen. Also ganz großer Unterschied.
Und dann vielleicht auch noch der Faktor mit Alleinerziehenden. Das sind ja auch meistens Frauen. Also man kennt es ja, die Statistiken sind ja ziemlich gruselig, wenn man sich anschaut, auch wie viele Männer nach einer Trennung sich erstmal gar nicht mehr kümmern und dann halt arbeiten müssen und Kinder alleine versorgen.
Ja, genau. Also das ist ja eigentlich unmöglich, ne? Also wenn man sich mal wirklich vor Augen hält, wie das eigentlich funktionieren soll, dass man alleine für Kinder verantwortlich ist und gleichzeitig in den Lohn arbeitet, dass man da sozusagen noch irgendwie Ressourcen für was anderes hat, ist nahezu unmöglich.
Kommen wir mal zu den Arbeitszeiten selbst, die ihr vorschlagt. Also ich gehe mal davon aus, dass das Dossier jetzt nicht irgendwie sagt, diese Variante ist die einzige, die wirkt, aber eben einen Vorschlag hat, vielleicht auch mehrere Vorschläge. Kannst du das mal so ein bisschen skizzieren?
Ja, also wenn wir in Deutschland von der Vollarbeitszeit ausgehen, meinen wir meistens noch die 40-Stunden-Woche. Es gibt auch die 38,5-Stunden-Woche oder die 37,5-Stunden-Woche, aber das ist sozusagen die Norm ist noch im hohen 30- bis 40-Stunden-Bereich. Meistens verteilt über 5 Tage die Woche. Da gibt es eine Grenze dazu, das ist die gesetzliche Höchstarbeitszeit. Die beträgt aktuell 48 Stunden. 8 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche. Das wurde erkämpft mit der Revolution.
Das gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Ja, genau. Das gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Da gibt es ja sozusagen noch immer dann Sonderregelungen, wie das ist mit Schichtarbeit, mit Wochenendarbeit, wie das ausgeglichen werden kann. Aber grundsätzlich ist das die gesetzliche Höchstarbeitszeit. Also ich würde sagen, es ist sehr unbekannt, dass die noch immer bei 48 Stunden liegt. Das ist ja total weit entfernt von dem, was die Realität ist. Und das wurde eben schon vor über 100 Jahren mit der Revolution 1919 erkämpft. Also ich finde, daran sieht man total, diese gesetzliche Höchstarbeitszeit muss sinken. Da sagen wir, die sollte auf 40 Stunden sinken, damit das, was jetzt normal die Regel ist, dass das wirklich das oberste Level ist. Und gleichzeitig sagen wir, dass die Arbeitszeit auf 28 Stunden sinken sollte, also die reguläre Normarbeitszeit
auf 4 Tage. Regelarbeitszeit kommt mir da so als Wort im Sinn. Ist das ein richtiger Begriff dafür? Oder?
Ja, ich weiß auch nicht. Also mein Eindruck ist so, dass je nachdem, aus welcher Tradition Menschen so kommen und welche Branche sie arbeiten, da auch unterschiedliche Begriffe sind. Sagen wir die Regelarbeitszeit, dass die auf 4 Tage die Woche sinkt und eben auch 7-Stunden-Tag, weg vom 8-Stunden-Tag. Da kann man auch darüber diskutieren, ob das ein größerer Korridor ist. Wir fanden erstmal, es ist gut, mal so eine Zahl zu setzen. Wir arbeiten mit der TAG zusammen, die sagen zum Beispiel 30 Stunden. In unserem Workshop waren auch Leute, die gesagt haben, es ist doch ein Korridor zwischen 25 und 35. Aber wir denken, unter 30 Stunden ist sinnvoll und eben auch 1 Tag die Woche weniger. Genau, und das andere ist, dass wir sagen, das ist der erste Vorschlag, aber tendenziell würden sagen wir, dass es noch weniger werden sollte. Also die Lohnarbeitszeit sollte eigentlich eher sowas wie 20, 25 Stunden betragen, weil, wie gesagt, wir haben noch die Sorgearbeit zu bewältigen, wir haben den ganzen sozial-ökologischen Umbau zu planen, demokratisch zu gestalten und wir werden ja noch ganz viele ökologische Aspekte in unserem Leben also sagen haben, für die wir Zeit brauchen, die wir jetzt noch gar nicht mit in die Zeit einplanen. Also generell weniger Lohnarbeitszeit.
Das ist ein interessanter Punkt, weil du jetzt eben sagst, wir haben ja dann noch zusätzlich zu tun, irgendwie auch diesen sozial-ökologischen Umbau, aber eben auch den ökologischen Umbau. Das ist ja letztlich wieder viel Arbeitszeit, die anfällt, die auch in dieser Arbeitszeit drin sein muss, also bezahlt sein muss, wenn ich jetzt mal an den Umbau der Energiewirtschaft denke. Beißt sich das an der Stelle, wo man sagen muss, okay, wir haben ja wirklich unglaublich viele Aufgaben zu tun und bitte nicht immer alles ehrenamtlich.
Ja, genau. Also ich glaube, es wird Aufgaben in der Gesellschaft geben, die werden wir nur ehrenamtlich stemmen können. Also jedes größere gesellschaftliche Umbauprojekt, ich glaube, das kann man nicht jeden einzelnen Schritt planen und dann dafür Geld finden. Aber natürlich müssen so große Sachen, wie du gerade angesprochen hast, die Energiewende, die muss natürlich finanziert sein. Wir hatten in unserem Workshop zum Beispiel das Beispiel von Wiederaufforstung. Die Wiederaufforstung ist ein staatliches Projekt. Das sollte auf jeden Fall staatlich gesteuert werden, da braucht man Fachkräfte dazu, aber man braucht auch einfach Leute, die die Bäume setzen. Und es gibt ja jetzt zum Beispiel Projekte, die machen das freiwillig, weil die Leute sagen, das ist auch eine wahnsinnig schöne Tätigkeit, weil es was Ökologisches, Aufbauendes hat und nicht irgendwie sowas Zerstörerisches, vielleicht auch nicht so politisch ist. Also ich glaube, es gibt da auch Tätigkeiten, die könnten Menschen dann so teilweise freiwillig machen, die müssen aber natürlich insgesamt demokratisch gestaltet sein, der Staat muss seine Aufgabe haben und die müssen auch bezahlt sein und professionell umgesetzt.
Genau, das ist ja ein schmaler Grat. Also natürlich ist Ehrenamt und ist schön, wenn Leute einfach auch beschäftigt sind und ich sag mal, den zusätzlichen freien Tag nicht einfach irgendwie vor dem Computerspiel verbringen. Also ist auch für Deal, kann man ja mal machen, aber so auch für die Leute gut, sich da irgendwie aktiv zu beschäftigen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich dann auch die Gefahr, also jetzt gerade an diesem skizzierten Beispiel, sagen wir mal, die Leute, die Pflanzen setzen, machen das ehrenamtlich, ist natürlich auch wieder eine Gefahr der Ausnutzung.
Mhm, total. Also unsere ganze Gesellschaft würde nicht funktionieren, wenn Leute nicht ganz essentielle Tätigkeiten unentgeltlich machen würden. Wir waren ja gerade bei der Sorgearbeit. Wir können die nicht komplett kommerzialisieren. Also wenn wir jede Art von sorgender Tätigkeit nur noch bezahlen, also dann werde ich dafür bezahlt, dass ich mein eigenes Kind zur Welt bringe, so ungefähr. Also es funktioniert nicht. Wir haben immer Tätigkeiten. Und ich glaube, je mehr Spaß die machen oder je mehr die sozusagen aus einer intrinsischen Motivation herauskommen, umso weniger müssen sie halt bezahlt werden. Deswegen habe ich gerade versucht, ein Beispiel zu finden, wo man schon eine professionelle Gestaltung braucht, aber es auch Elemente gibt, die freiwillig sein könnten. Und ich glaube, das ist eine riesengroße Frage in diesem sozial-ökologischen Umbau. Also was sind die Tätigkeiten, die Spaß bringen? Und deswegen werden die Leute, die immer machen, wie du findest, irgendwie meistens, wenn nicht alle total überarbeitet sind, Fußballtrainer und innen, weil die Lust haben, irgendwie Kindern diesen Sport beizubringen, auch wenn sie ganz schlecht bezahlt werden dafür. Aber du findest vielleicht nicht die Person, die die Verwaltung von diesem Fußballverein macht, weil das eine ruhige Tätigkeit hinterm Computer ist.
Ist natürlich, also interessante Frage, ne? Wo ist es bezahlt, wo nicht, wo ist die intrinsische Motivation, wo ist es einfach, ich muss auch Geld verdienen. Da kann man natürlich jetzt viel theoretifizieren oder einfach durchdenken. Mal anders gesagt, gibt es Beispiele, die das schon so fahren?
Ja, also insgesamt muss man sagen, dass es relativ wenige Beispiele von kollektiver Arbeitszeitverkürzung gibt und wir mehr Beispiele bräuchten. Also es macht total Sinn, so Pilotprojekte anzufangen und die mit Studien zu begleiten. Da gab es zum Beispiel gerade mehrere größere in den USA und Irland und auch im Vereinigten Königreich, wo sich im Vereinigten Königreich über 70 Unternehmen mit über 3000 Beschäftigten beteiligt haben und in Irland und USA über 33 Unternehmen. Die haben ihre Arbeitszeit um 20% gekürzt auf 80%, haben aber den Output beigehalten, also die haben es im Endeffekt mit gesteigerter Produktivität der Menschen gemacht und den Lohn in dem Sinne auch beibehalten. Und wir nehmen jetzt das Beispiel auf, weil es aufzeigt, Leute interessieren sich dafür, die 97% der Beschäftigten wollen das weiterführen in Irland und USA, weil es für sie total gut war. Auch die Unternehmer, also die Arbeitgeberseite, ist zufrieden damit, sagt, wir haben Gewinne gemacht, wir konnten sogar neue Leute einstellen, das Betriebsklima ist viel besser geworden. Gleichzeitig ist es so, man kann nicht in jeder Branche die Produktivität halten. Also man kann ja natürlich nur einen bestimmten Bereich verdichten. Klar kann man ein paar mehr weniger Treffen machen und man kann manche Sachen eben ein bisschen weniger gewissenhaft machen und irgendwelche bürokratischen Sachen weglassen, aber man kann nicht in jedem Bereich verdichten. Und deswegen sagen wir auch, gerade in Branchen, die so mit Menschen zu tun haben, wie zum Beispiel in der Pflege, in der Bildung etc., da kann man nicht mehr verdichten und da muss so eine Arbeitszeitverkürzung mit Personalausgleich einhergehen. Genau. Und da müsste man sozusagen groß angelegt gucken, wo sind eigentlich die Branchen, da braucht es einen Personalausgleich und wo sind die, wo wir eben auch rückbauen wollen. Und deswegen ist es auch gerade sinnvoller, wenn da insgesamt weniger Arbeitskraft drin ist.
Du hattest ja gesagt, also in den nordischen Ländern wird da teilweise schon mit der 4-Stunden-Woche auch gearbeitet. Sind da dann auch ein bisschen langfristigere Erfahrungen schon zu finden? Jetzt auch für gesellschaftliche Effekte,
ja,
zum
Beispiel. Also es gab zum Beispiel so eine Studie in Island, wo die gemerkt haben, die haben richtig große Probleme mit ihrer Produktivität, weil die Menschen viel arbeiten, also die hatten mehr als die 40-Stunden-Woche und haben dann so größere angelegte Pilotprojekte gemacht, was es dazu geführt hat, dass irgendwie 86% der isländischen Bevölkerung weniger arbeiten als vorher oder zumindest die Möglichkeit haben dazu. Das gibt's aber wirklich total selten. Also in die SPÖ, also die Sozialdemokraten in Österreich, als auch die linken Parteien hier in Deutschland, also SPD, Grüne und Linke, schlagen vor, Arbeitszeitverkürzung zu machen. Irgendwas zwischen 25 und 35 Stunden bewegen die sich da. Also es gibt sozusagen den politischen Willen, aber es gibt nicht so große Beispiele, wo das wirklich in dem ganzen Staat passiert, dass man sagt, so und so läuft das. Man muss sich dann sozusagen Sektoren oder Branchen oder Pilotstudien rausgreifen.
Wenn du mit Leuten sprichst, weil das ist jetzt alles geht viel um die Gesellschaft. Wir haben ja hier natürlich einen Klimapodcast, Biodiversität natürlich mitgedacht. Hast du da Erfahrung, dass Leute dann sagen, okay, ja, nice, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit gerade für? Also es kam jetzt immer wieder das Beispiel mit Fußballtraining und so weiter. Kann ich machen, ne? So eine schöne Sache, aber wir haben natürlich eine ganz andere Aufgabe mit Klimaschutz und da passiert natürlich alles ehrenamtlich, dass Leute wirklich dann auch merken, okay, endlich kann ich mir das erlauben.
Ja, also insgesamt ist es ja so, dass viele Menschen durch ihre volle Arbeitswoche und auch die Verdichtung der Arbeit Stress empfinden. Also erstmal weniger zu arbeiten und wieder mehr freie Zeit zu haben, bedeutet dann auch eine Entschleunigung. Das heißt, vielleicht mache ich auch insgesamt gar nicht so viele Sachen mehr, aber ich habe mehr Ruhe für die Sachen, die ich mache. Und ich kann manche Lösungen vielleicht ökologischer machen, als ich gedacht hätte. Also jetzt ein Beispiel, ich will mir viele verschiedene Produkte kaufen, weil ich weiß, da gibt's hier den Hof, da kann ich mir was holen, hier gibt's das und das Produkt. Wenn ich keine Zeit habe in meinem Alltag, gehe ich viel leichter in den Supermarkt und hole mir da alles.
Ja, oder schnell mal eine Pizza bestellen.
Genau, schnell mal. Ja, das ist noch, genau, du hast recht, genau. Ich bestelle Essen irgendwo, ich sondern konsumiere sehr viel mehr. Ich habe immer das Beispiel von der Fahrradreparatur, also Menschen sozusagen schneller sagen, ich brauche hier alles neu, anstatt dass man guckt, okay, was ist denn, zahlt sich für Reparaturen nehmen, etc. Also man kann Dinge langsamer machen, wenn man mehr Zeit hat. Das ist, glaube ich, mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ja auch einfach Zeit mit Menschen zu verbringen. Ne? Also der Konflikt zwischen Familie und Arbeit ist total groß. Das heißt einfach auch mal Zeit mehr mit Partnerinnen und Kindern beziehungsweise Eltern zu verbringen. Und aber auch eben Zeit mit Freundinnen. Also wo habe ich eigentlich Zeit für die Menschen, die mir wichtig sind, in einem zu vollen Tag. Genau, und das andere ist dann, ich glaube, sehr viele Menschen beschäftigen ganz viele politische Fragen, sind in einer Zeit von sehr großen Unsicherheiten. Das hatten wir am Anfang schon, überhaupt Gesprächsräume zu finden, wo ich mich austauschen kann. Ich würde total davon ausgehen, dass es dann Zuwachs gibt an Abendveranstaltungen, wo Menschen hingehen, Austauschräumen, politischen Gruppen, wo sich Menschen engagieren.
Da sind wir natürlich in einem interessanten Bereich, wo es auch viel, sag ich mal, Meinung gibt, viele Sachen, die auch so ein bisschen drüber sind. Andererseits steckt auch irgendwo eine Wahrheit drin, nämlich so dieses mit möglichst viel Arbeit in der Gesellschaft letztlich ruhig zu halten. Ist das auch tatsächlich jetzt auch ein Versuch, sag ich mal, die Gesellschaft wieder ein bisschen selbstständiger, lauter zu machen?
Also ich würde insgesamt sagen, dass die meisten Menschen im Kapitalismus durch das ganze Lebensmodell sozusagen ruhiggestellt sind. Ne? Also diese Geschichte, insgesamt produzieren wir mehr, unser Wohlstand wächst mehr, das heißt auch der Wohlstand von den Ärmeren wächst mehr, alle haben Teil am Kuchen, wir können uns irgendwie dann irgendwann unser eigenes Auto leisten oder irgendwie alle haben den Traum von Eigenheim oder so. Also diese Geschichte, ich arbeite, deswegen nehme ich teil, deswegen habe ich Teil am Wohlstand, die bröckelt ja total. Also es gibt extrem viel Armut in unserem Land. Es gibt aber auch das Gefühl, okay, ich kann mir zwar irgendwas leisten, aber trotzdem ist draußen Krieg, Energiekrise, der Klimawandel ist da, wir hatten gerade Corona. Also es gibt so viele Krisen da draußen, den werde ich ja nicht her, indem ich mir jetzt irgendwie einen neuen Fernseher zulege. So.
Verdrängung halt. Ja. Ich merke es halt mal 5 Minuten nicht.
Ja, genau. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Menschen aus diesem Hamsterrad rauszuholen, zum Beispiel durch weniger Arbeit ist total gut, damit Menschen mehr Zeit haben nachzudenken und auch was zu ändern. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, wir sind durch die Arbeit ruhiggestellt, aber wir sind sozusagen halt Teil des Systems und um daraus auszubrechen, brauchen wir natürlich Zeit, um nachzudenken.
Wie würdest du das vielleicht auch persönlich bewerten? Also jetzt gibt es natürlich die andere Seite, die Leute in dieses Hamsterrad immer weiter reindrängt. Wie würdest du da so das gewichten? Wie viel ist einfach Verselbstständigung des Systems, das halt einfach so rollt, wie es jetzt rollt und man macht es halt? Und wie viel ist da auch bewusste Steuerung? Also, ne, dass man zum Beispiel sagt, was weiß ich jetzt, Rente auf über 80 hoch oder was auch immer. Also, wo leben wir da gerade schon?
Ja, also generell würde ich sagen, dass das System, in dem wir aktuell leben, bröckelt und nicht mehr lange haltbar ist. Sonst die Frage sozusagen ist, was errichtet sich in der Gegenhegemonie, was kommt als nächstes? Und dass die meisten PolitikerInnen oder die meiste Politik eigentlich nur diesen Notstand irgendwie verwaltet. Da sind total wenige große Würfe dabei, da ist ganz wenig da, in die Richtung wollen wir jetzt gehen und in die Richtung steuern wir als Gesellschaft, sondern es ist so ein, hier setzen wir ein bisschen an und hier setzen wir ein bisschen an, hier setzen wir ein bisschen an.
Wieder so ein bisschen Spachtel mal so über den Riss drüber.
Genau, genau. Und deswegen, ich würde gar nicht, also natürlich haben jetzt irgendwie die FDP und die CDU und die meisten Politiker, die da drin sind, einen anderen Gesellschaftsentwurf als ich. Aber ich würde auch denken, dass die nicht wissen, wie gehen sie eigentlich mit den Herausforderungen der Gegenwart um. Und solange sozusagen da genügend profitiert wird, ist nicht genügend Bedarf, da es wirklich zu ändern. Also ich glaube, es ist auch ein Wegschauen von vielen Menschen. Also auch von Menschen in Verantwortung.
Also quasi, dass auch die Verantwortlichen, politisch Verantwortlichen, die jetzt Leute in das Hamsterrad weiter reintreiben, da letztlich selber getrieben sind.
Ja, genau.
Auf was begegnet ihr so mit solchen Aussagen? Also wo blockieren die Menschen vielleicht und wo kann man sie auch gut abholen? Weil ich sage mal, es ist natürlich was bei gewonnen, wenn Leute, die eh schon verstanden haben, dass wir anders mit uns umgehen müssen, mit unserer Zeit umgehen müssen, dass die ein paar Methoden an die Hand kriegen oder ein bisschen Sachlichkeit an die Hand kriegen. Aber es ist ja nochmal mehr gewonnen, wenn Leute, die das eben noch nicht verstanden haben, das grundsätzlich anzufangen zu verstehen. Wo sind denn da so die kommunikativen Ansätze?
Ja, also wir reden jetzt hier über Arbeitszeitverkürzung und dieses Dossier. Ich glaube, im Rahmen von unseren Bausteinen für Klimagerechtigkeit würde ich sagen, das fehlt oft. Also Menschen haben verstanden, dass die Herausforderung richtig groß ist. Die verstehen, dass wir sozusagen mit der Art, wie wir Wohlstand in Deutschland produzieren, durch sehr viel Industrie nicht mehr weiterkommen können, dass dieser ewig steigende Konsum irgendwie nicht das ist, womit wir glücklich werden. Und gleich sagen sie aber, was sind denn die großen Politiken, die wirklich einen Unterschied machen würden? Und ich glaube, es macht Sinn, da weiter Konzepte zu entwickeln. Also für den sozialen ökologischen Umbau gibt es echt wahnsinnig wenig Konzepte. Also welche Industrie muss eigentlich zurückgebaut werden? Zu welchen Bedingungen? Wie lange? Wo kriegen wir Rohstoffe her für das, was wir eigentlich brauchen, ohne dass es weiter neokoloniale Ausbeutung ist, etc.? Also ich glaube, konkret Konzepte, die groß sind, zu entwickeln, macht total Sinn. Gleichzeitig ist es ja so, es gibt immer Menschen, die unterschiedliche Bedarfe haben. Also ich kann oft wenig damit anfangen, wenn, das ist mal ein Extrembeispiel, bekannte Klimaforscher sagen, ist alles nicht in unserer Hand, ist alles nur die Industrie oder ist alles nur die große Politik, weil was jeder Einzelne tut, zählt natürlich total. Also die Gesellschaft, die Politik spiegelt ja auch nur die Gesellschaft wider, und wenn es keinen Mensch interessiert, ob wir viel ökologischer leben und es niemand ausprobiert, wie es geht, dann wird es auch nichts. Also sagen, wir hätten keine Energiewende, wenn wir nicht Menschen gehabt hätten, die angefangen hätten zu tüfteln und zu überlegen, wie können wir ein kleines Blockheizkraftwerk machen, etc. Das heißt, wir haben keine Pop-up-Fahrradwege, wenn es nicht viele Fahrradfahrerinnen gibt, die sagen, wir wollen die auch nutzen. Wir haben keine, nicht mehr Bahn, wenn nicht Menschen dafür kämpfen. Also sozusagen selber anzufangen, auch zu überlegen, okay, wo kann ich selber reduzieren? Also in dem, wie viel ich arbeite, auch wie viel ich konsumiere, wie kann ich selber ökologisch leben, finde ich voll den wichtigen Ausgangspunkt. Aber
ich sag mal, das ist schon, also weil es ja ist so ein Ding, dieser eigene Impact, den man hat, dieser Fußabdruck, der ist ja doch wirklich sehr gering. Würdest du sagen, okay, dieser Fußabdruck ist das, was du da wichtig siehst, oder ist es eher dieser selbstmotivierende Aspekt, darum einfach sich selber zu beweisen, ich kann was ändern und dadurch dann auch diesen Marathon, den wir ja vor uns haben, motivierter mitgehen zu können?
Genau, also das Wort Fußabdruck hast du jetzt benutzt. Ich versuche es inzwischen gar
nicht mehr.
Ich versuche das inzwischen gar nicht mehr so oft zu benutzen, weil es ja eben ein Modell ist, eigentlich den Fußabdruck zu individualisieren und nicht mehr in die großen Strukturen zu denken. Aber genau, also ich glaube, das eigene Handeln zu verorten und auch zu sehen, was wir für einen gesellschaftlichen Beitrag machen, hilft uns total aus der Ohnmächtigkeit rauszukommen und das Gefühl, wir können gar nichts machen. Aber natürlich verändert ethischer Konsum oder so nicht das, was wir im Endeffekt brauchen gesellschaftlich. Das heißt, ich würde sagen, es ist ein erster Schritt und oft lernen Menschen ja darüber auch andere Menschen kennen, ne? Also ich merke zum Beispiel, ich möchte mich jetzt irgendwie besser ernähren, dann komme ich in Kontakt mit dem Bioladen, dann komme ich in Kontakt mit der solidarischen Landwirtschaft, dann merke ich, oh, Leute machen sich andere Gedanken darüber oder so. Oder ich schaue mir angefangen, Filme anzuschauen und merke, oh, Ernährungssystem voll die globale Frage, hat auch was mit Ausbeutung weltweit zu tun, etc. Also oft sind es ja Eingangspunkte. Und dann bin ich voll bei dir. Wir brauchen halt sehr viel mehr demokratisches Engagement und Mitdenken und Ausprobieren von neuen Wegen, die nicht nur auf kleinen eigenen Handlungen beruhen.
Kommen wir wieder auf einen Punkt aus der Studie, aus dem Dossier, und zwar die Mobilität. Also was, sag mal, relativ einleuchtend ist, ist natürlich, okay, ein Tag weniger Arbeitszeit, weniger Mobilität oder Individualverkehr letztlich auch viel, weil ich muss halt jetzt am Freitag nicht noch zur Arbeit fahren, mal ganz verkürzt gesagt. Gibt es da weitere Aspekte, die jetzt, sag ich mal, mit Arbeitszeit direkt oder indirekt und Mobilität auch verbunden sind? Weil gerade momentan, jetzt Januar 2023, ist ja der Mobilitätssektor in Deutschland die große Katastrophe, die nichts hinkriegt. Also
ja, genau, also in dem Dossier gehen wir da von zwei Ebenen drauf ein. Das eine ist erstmal, in Deutschland hängt ja wahnsinnig viel Arbeit am Sektor Auto und wir verkaufen zu schwere, umweltverschmutzende Autos in die ganze Welt. das müssen wir umstellen. Wir müssen hin zu einer Mobilitätswende und das ist eben keine Antriebswende, also nicht E-Motoren statt Verbrenner, sondern ganz andere Verkehrsmittel. Also wir sollten mehr Trams, Busse, Straßenbahnen, Züge etc. bauen statt Autos. Insgesamt also die Produktion davon runterschrauben. Das ist ein Zugang zu Mobilität in den Dingen. Arbeitszeitverkürzung heißt auch, die Automobilindustrie runterfahren. Da gibt es eine ganz spannende Studie, Spurwechsel von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wo die mit Beschäftigten in der Autoindustrie gesprochen haben. Die sagen, wir wissen total, unsere Industrie hat keine Zukunft. Wir müssen umstellen. Wir können uns total gut vorstellen, andere Sachen zu produzieren. Neben diesen ganzen anderen Verkehrsmitteln könnten die zum Beispiel auch Teile für Windturbinen etc. produzieren. Aber wir werden ja gar nicht gefragt. Das Management entscheidet, wir sind ja nicht eingebunden. Die Vorschläge von Gewerkschaften und Betriebsrat werden nicht genügend aufgegriffen etc. Also dass wir dieses demokratische Aushandlungen zusammenbringen mit diesem Rückbau von Arbeitsplätzen. Das ist eine. Und das andere ist natürlich, wenn ich mehr Zeit habe, kann ich eine ganz andere Mobilität machen. Ne? Also wenn ich weniger schnell in die Arbeit muss, weil ich da weniger oft hin muss oder weil ich weniger lange den Tag arbeite und mehr Zeit habe, kann ich vielleicht eher den ÖPNV oder das Fahrrad nutzen. Klar, mit Homeoffice haben wir gemerkt, es hilft auch total viel, weil ich nicht jeden Tag diesen Pendelweg auf sich nehmen müssen. Aber auch umgekehrt gerechnet, wenn ich halt mehr Zeit habe, kann ich in meiner Freizeit auch das langsame Verkehrsmittel wählen. Ne? Also ich kann eher Zug fahren, als dass ich irgendwo hinfahre oder fliege vielleicht sogar. Ich kann mich eher mit dem Fahrrad fortbewegen als im Auto. Also Zeit hilft uns dabei, uns ökologischer fortzubewegen.
Und auch ein bisschen mehr zu genießen. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt nach München und dann dort in den Alpen wandern und fliege da jetzt von Leipzig nach München. Okay, ist natürlich vielleicht, gut, es ist jetzt Inlandsflug, es ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich bleibe trotzdem mal dabei, ist vielleicht schneller, lass es mal schneller sein als mit dem Zug. Nur mit dem Zug sehe ich halt die Landschaft und lerne dann auch das Land ein bisschen kennen.
Total. Es war wirklich ein absurdes Beispiel, weil der Zug fährt nach München nur 3 Stunden. Aber ja.
Ja, genau. Also das, ja. Aber wenn wir jetzt ja schon bis Rom gehen, dann ist es mit dem Flug natürlich schneller. Genau.
Ja, ich denke, was die Leute auch ganz oft vergessen, ist, wir brauchen ja selber auch Zeit, um irgendwie uns umzustellen. Also wenn ich jetzt Urlaub habe, 2-3 Wochen und ich habe davor noch gearbeitet, ist es meistens auch ein bisschen stressiger, weil man sich noch vorbereiten muss, also dass der Urlaub dann gut Sachen abgeschlossen sind. Und da steigt man fliegen und fliegt irgendwo hin, dann ist man eh gedanklich noch gar nicht da. Da kann man auch einfach 8 Stunden im Zug sitzen, weil man eh also gedanklich irgendwie abspannen muss.
Ja, vor allem, das ist ja auch das Ding. Ganz viele kommen so zurück irgendwie, schnell mit dem Flugflieger irgendwie nach Dubai, dann irgendwie eine Woche Dubai, dann mit dem Flieger zurück und kommen dann zurück und sagen so, jetzt könnte ein Urlaubgefühl langsam losgehen. Ja, vielleicht hat der Weg gefehlt.
Ja, genau. Und auch vielleicht hat der längere Urlaub gefehlt, total. Ja.
Und auch mit weniger Stress kommen, weil wenn ich jetzt halt mal 3 Tage die Woche nicht arbeite, habe ich vielleicht einfach einen geringeren Stresslot.
Genau, das wollte ich auch noch sagen. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben Stress, ist Entschleunigung, aber generell auch so. Klar, wenn ich einen Tag weniger arbeite, habe ich mehr Abstand zur Arbeit. Es gibt viele Studien, dass Leute wieder besser schlafen, was ja total wichtig ist für unsere Gesundheit insgesamt. Leute haben viel weniger Schmerzen durch Fehlhaltungen, die sie in der Arbeit haben. Also für unsere Gesundheit ist weniger Arbeiten, weniger Lohnarbeiten viel besser.
Naja, und auch tatsächlich wieder dieser Stress, also egal woher er kommt, ist sowas, was Schultern hochziehen fördert und so weiter. Und ich meine, wir sind ja eine Gesellschaft, die ich glaube, ich weiß es nicht, ob es jetzt aktuell noch so ist, aber man kriegt ja kaum noch Therapieplätze und so weiter. Und Burnouts, das grassiert ja alles. Also auch da ein Ansatz.
Ja.
Ist das auch ein bisschen in die Studie das Dossier eingearbeitet? Also ist dieser psychosoziale Aspekt wirklich Stress?
Genau, ja, also nur kurz. Ich meine, die Studie ist auch nur 20 Seiten für das große Thema, aber klar gehen wir da kurz drauf ein, ja.
Wenn man diesen Stress, ich würde gerne nochmal dabei bleiben, also ein bisschen eine Brücke schlagen, nämlich ich kann mir völlig vorstellen, ich denke mal, das hast du auch schon oft gehört, so wenn du erstmal kommst mit Arbeitszeitverkürzung, kommt gerne auch mal die Antwort, naja, dann wird ja die Arbeit nimmer gemacht. Wie ist denn da so der Zusammenhang zu sagen, okay, ich habe weniger Arbeit, ich bin auch kognitiv fitter bei der Arbeit, weil ich viel mehr Entlastung habe und bin deswegen effektiver und mache die gleiche Leistung letztlich, das gleiche Ergebnis oder vielleicht sogar ein besseres Ergebnis, schnellere.
Ja, genau. Das war das, was ich vorher meinte, auch mit diesen Studien jetzt im Vereinigten Königreich, USA und Irland, wo die auf 4 Tage reduzieren, aber im Endeffekt die Arbeit von 5 Tagen schaffen. Ich glaube, es kommt total auf die Arbeit drauf an. Natürlich ist es für den Job insgesamt immer hilfreich, wenn die Leute entspannter sind und ausgeschlafener sind, da machen die einfach bessere Arbeit. Und wissen ja auch alle, wenn wir die Arbeit gut gelaunt machen, machen wir die auch besser, wenn die schlecht gelaunt machen. Wenn wir sozusagen
fehlerfreier.
Ja, fehlerfreier, genau. Wenn wir abgespannter kommen, ist unser Konfliktpotenzial viel höher. Vielleicht sind wir dann mit Konflikten auch die ganze Zeit beschäftigt. Also natürlich hilft das. Und gleichzeitig sollte das Ziel ja nicht sein, wir sind produktiver auf der Arbeit, sondern das Ziel sollte sein, es gibt ein besseres Leben. Und es gibt, also wir haben ja ständig Produktivitätsgewinne, also durch das, was Menschen lernen, wie sie sich selber verbessern, aber auch die Techniken und Maschinen, die wir einsetzen, steigt unsere Produktivität. Und an diesen Gewinnen, an diesen Produktivitätsgewinnen steigt im Endeffekt meistens der Profit der Unternehmen und eben weniger das Gehalt der ArbeitnehmerInnen oder deren Arbeitszeit. Und unsere These ist eben auch, diese gesteigerte Produktivität sollte nicht dazu führen, dass Leute dann höhere Leistungen erbringen müssen, sondern eher, dass sie eben diese Produktivität sich auch in ihrem Leben auswirkt und sie weniger arbeiten. Es gibt so eine ganz berühmte Studie von Keynes, ich kenne die auch einige Hörerinnen, wo er gesagt hat, unsere Enkel werden nur noch 15 Stunden arbeiten müssen, weil die Produktivität so stark steigt. Und
also eben durch technische Unterstützung vor allem.
Genau, aber auch durch verbesserte Arbeitstechniken, Arbeitsabläufe etc. Und wir produzieren ja immer mehr, ne? Mit diesem Produktivitätsgewinn produzieren wir immer mehr, dass wir einfach sagen, ja stimmt, für unser Leben notwendig wäre eigentlich noch so und so viel. Deswegen dieser Traum, dass irgendwann Arbeit einfach Maschinen irgendwie die Arbeit machen oder so, geht sich deswegen nicht auf, weil wir halt nie bei diesem Niveau bleiben, sondern ständig steigern wollen.
Naja, das ist ja das mit dem absurden Wirtschaftswachstum. Ja. Das irgendwie ist man nie zufrieden, obwohl es immer mehr wird.
Ja.
Das heißt, da eine Grenze zu ziehen, zu sagen, okay, wir müssen erstmal nicht mehr wachsen, aber was wachsen kann, ist die Effektivität der Produktivität und dadurch mit weniger Leistung, mit weniger Stress, mit mehr Freizeit keinen Wohlstandsverlust zu haben.
Genau, also aktuell ist unsere Wirtschaft darauf ausgerichtet, dass sie Profite generiert. Und deswegen produzieren wir halt wahnsinnig viele Dinge, die Profite generieren, aber die brauchen wir nicht für ein gutes Leben. Das heißt, ein Teil von so einem sozialökologischen Umbau und von so einer groß angelegten Arbeitsverkürzung ist auch zu gucken, ja, was wollen wir denn überhaupt produzieren mit unserer Arbeitskraft? Was brauchen wir für ein gutes Leben für alle? Und wir gehen da zum Beispiel darauf ein, dass wir sagen, ja, also so sozial unerwünschte Branchen, sagen wir es mal, die Glücksspielindustrie oder so, also so Abzockeindustrien im Endeffekt oder eben sehr umweltschädliche Industrien wie die Autoindustrie, die Rüstung, Chemie etc., die müssen halt, ja, genau, die müssen rück- und umgebaut werden, aber Branchen, die wir brauchen, also Pflege, Gesundheit, Bildung, irgendwie biologische Landwirtschaft etc., die müssen ausgebaut werden. Und das ist, da gibt's gar keine groß angelegten Studien, okay, wie viel Arbeitsplätze werden denn hier zerstört, wie viel dafür hier geschaffen, wie viel wird umgeschiftet etc. Also da müssten wir erstmal ran und gucken, welche Arbeit wollen wir eigentlich fördern und welche nicht.
Interessant ist, also nur vielleicht kleiner Funfact am Rande, ich habe es mal ausgerechnet, ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf, aber diese 40 Milliarden, die an die Kohleindustrie gehen, ich habe es mal grob überschlagen gehabt, wenn man das alles den Arbeitnehmern geben würde, die in der Kohleindustrie arbeiten, dann wäre, glaube ich, jeder Millionär. Also auf jeden Fall müsste niemand von denen jemals mehr arbeiten. Mhm. Aber die kriegen es natürlich nicht.
Ja, ja, genau. Das ist halt so absurd, ne? Also da sieht man auch, wie Debatten halt verzerrt werden. Also es geht ja auch so viel um die Arbeitsplätze in der Kohle, die vernichtet werden, aber diese 100.000 Arbeitsplätze in Erneuerbaren, die verloren gegangen sind durch diese schlechte Förderung von der Windenergie, darüber wird auch wenig gesprochen.
Naja, und es wird ja auch immer so argumentiert, als wäre jetzt Arbeitsplatzvernichtung irgendwie, sag ich mal, Lebensvernichtung oder sowas, aber es kann ja auch irgendwie das Leben wieder öffnen für andere Sachen. Ja. Ist jetzt alles erstmal sehr schön, aber wenn man jetzt so ein Destiny hat, wie soll das dann auch Wirkung entfalten? Weil, ich sag mal, drüber nachzudenken, ist natürlich ein Prozess, ein Schritt, aber letztlich muss es ja irgendwie eine Umsetzung kommen. Was kann da so ein Destiny bewirken?
Ja. Also ich glaube, so ein Dossier kann bewirken, eine Lücke zu füllen, die es gerade aktuell gibt, die ich ja vorher auch schon benannt hatte. Was sind eigentlich konkrete Politiken, die für eine sozial-ökologische Transformation wirken würden? Und ich bin auch bei dir, ein Papier ist geduldig, man kann alles Mögliche schreiben, hilft jetzt erstmal nicht so viel. Trotzdem glaube ich, brauchen die Bündnisse der Zukunft, die sowas umsetzen können, brauchen auch solide Konzepte. Also erstmal für sagen, dafür ist es so sehr sinnvoll. Wir gehen da auch darauf ein, was für Bündnisse wir eigentlich bauen müssten. Was natürlich passieren müsste, wäre, dass sich Feministinnen, Eltern, Menschen, die davon profitieren würden, dass Menschen einfach mehr Zeit haben, hilft man eben der Sportverein, Menschen, die die ökologische Transformation wollen, also sagen wir es mal Klimaaktive und Gewerkschaften, die für gute Arbeitsbedingungen kämpfen, dass die sich zusammentun und solche Politiken sich genau unter die Lupe nehmen, wie Arbeitszeitverkürzungen, wie soziale ökologische Steuerreform, wie progressive Energietarife und dafür gemeinsam kämpfen. Und wir sagen auch klar, also eine Arbeitszeitverkürzung muss halt eine tarifliche Einigung sein. Also so funktionieren ja Arbeitsbedingungen in Deutschland und betrieblich umgesetzt werden, damit die nahen Menschen dran sind, aber eben auch übergeordnet da sind. Und deswegen geht es nicht ohne Arbeitskämpfe gemeinsam mit Gewerkschaften.
Gibt es da schon irgendwelche Bündnisse von denen, die von sowas profitieren würden? Also wie gesagt, die Sportvereine und so weiter. Die dann, sag ich mal, auch diesen Aspekt der Außenkommunikation dann mit übernehmen?
Also wir haben nicht so ein Bündnis. Ich würde sagen, dass in letzter Zeit schon viel passiert ist, dass soziale und Umweltakteure stärker zusammenarbeiten. Ne? Also das war jetzt zwar nicht der große Erfolg, aber es gab ja zum Beispiel Proteste gegen die Inflation und die, wie gerade mit der Energiekrise umgegangen wird, wo Gewerkschaften, Sozialverbände und Umweltverbände dabei waren. Es gibt so große Pilotprojekte zum Beispiel vom BUND mit der IG Metall und mit den Paritätischen, also wo große Verbände sich zusammenschließen. Und auch auf einer Ebene von so Jugendverbandsarbeit, dass eben Menschen, die aus einer bestimmten Tradition kommen, also die Gewerkschaftsjugend ist eine ganz andere als die Ökojugend, dass sie sich austauschen und gucken, wo sind denn hier unsere gemeinsamen Punkte. Aber dass die gemeinsam sozusagen jetzt sagen, wir machen jetzt das Streikbündnis für die Arbeitszeitverkürzung, davon sind wir noch ein gutes Stück entfernt.
Aber für die Verknüpfung solcher sehr unterschiedlicher Gruppen, da ist dann das Konzeptwerk wieder, sieht es wieder als die eigene Aufgabe so ein bisschen, oder?
Genau, wir sind da auf jeden Fall vermittelt mit dabei. Wir haben jetzt noch nicht die große Kampagne zur Arbeitszeitverkürzung geplant und genau, also glaube ich, also als kleiner Akteur auch nicht die Mittel da, die allen ganzen Großen mitzunehmen, aber wir werben da auf unseren Wegen dafür.
Ja, Nina, ich gucke gerade nochmal, aber ich weiß hier keine Frage, die mir jetzt noch auf dem Herzen brennt oder auf der Seele brennt. Ich würde einfach sagen, wenn du jetzt noch hast, was dir wichtig ist, wo du sagst, okay, das hat jetzt noch gefehlt, das müsste jetzt noch bitte irgendwie oder Zusammenfassung oder maximal grüßen, dann grüß jemanden. wäre das jetzt quasi der offene Slot?
Ja, also was ich noch betonen wollte, das hast du vorher auch schon erwähnt, ist, dass das eben kein fertiger Masterplan ist, genauso soll es funktionieren, sondern dass so ein Dossier ein Anschluss von einer Debatte sein soll. Deswegen auch, wenn es euch jetzt eher so aufstößt oder ihr es total ansprechend findet, ich freue mich einfach, wenn ihr weiter über Arbeitszeitverkürzung nachdenkt und über so mögliche Mittel und Politiken, wie man soziale und ökologische Fragen zusammenbringen kann, wenn ihr da einfach selber weiter drüber nachdenkt. Und genau, unser Konzept kann da vielleicht ein Beitrag sein, aber es ist auf jeden Fall nicht das Nonplusultra, sondern ein Baustein.
Und wer Fragen hat, kann sich bei euch melden.
Klaro.
Alles klar, danke dir fürs Gespräch.
Ja, danke dir.